Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zu unserer Sendung Spiritualität. Es grüßt Sie Ines Münch. Anlässlich seines Gedenktages beschäftigen wir uns heute mit dem heiligen Nikolaus von Myra. Dazu eingeladen ist Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft, Leiter des Instituts für Dogmen und Liturgiegeschichte und Spiritual am Priesterseminar St. Georgen in Frankfurt. Grüß Gott, Pater Schneider.
Grüß Gott.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag über den heiligen Nikolaus von Myra. Bitte schön.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, in der Sendung heute möchte ich Sie vertraut machen mit der Geschichte, dem Brauchtum, der Theologie, aber auch der Legende zum Fest des heiligen Nikolaus von Myra. Die Verehrung der Heiligen blieb bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts fast ausschließlich auf die Märtyrer beschränkt. Als danach Bischöfe und Mönche, die vorbildlich gelebt hatten, in den Bischofskirchen und eigens errichteten Eukterien, also Stätten des Gebetes, innerhalb der Städte beigesetzt wurden, zeigt sich schon bei der Beisetzung die besondere Bedeutung des heiligen Nikolaus. Denn er wird nicht in seiner Bischofskirche beigesetzt, sondern in einem Martyrion, außerhalb der Stadt, am Weg von Myra zum Hafen Andriake. Auch sein Name ist mehr als eine Bezeichnung. Er enthält das Programm seines Lebens. Der Name Nikolaus, Sieg des Volkes Gottes, weist darauf hin, dass seine Verehrung über den Kult der asiatischen Artemis, der großen Göttermutter, gesiegt hat. So scheinen bereits seine Eltern Christen gewesen zu sein und die Zeit der Christenverfolgung ging ihrem Ende entgegen. Kaiser Diokletian wollte um 300 noch gegen die Christen vorgehen, aber diese waren im Römischen Reich längst schon auf eine beträchtliche Anzahl angewachsen, auch unter den Staatsbeamten. Ein Verteidiger des Glaubens war Nikolaus auch auf dem Konzil von Nicäa, bei dem er Arius sogar wegen seines Irrglaubens eine Ohrfeige versetzt haben soll. Dafür wurde er von Kaiser Konstantin eingekerkert, doch in der Nacht sollen ihm Christus und Maria erschienen sein, die ihm eine Stola und das Evangelienbuch zurückgaben und damit gleichsam im Namen des Himmels ihn wieder in sein Amt einsetzten. Eine Szene, die wir auf vielen Ikonen dargestellt sehen. Am Ende des 4. Jahrhunderts im Mittelmeerraum allgemein der Brauch, Kindern den Namen großer Heiligen zu geben, da bekamen seit Anfang des 5. Jahrhunderts viele Kinder den Namen des heiligen Nikolaus. Dies alles ist sehr außergewöhnlich, da wir nur sehr wenige unmittelbar historische Nachrichten über sein Leben haben. In der ältesten Vita, erst 200 Jahre nach seinem Tod geschrieben, heißt es, dass er in der Zeit Kaiser Konstantins Bischof war. Vermutlich wurde er um 270 geboren und starb vor 340 in Myra. Schon bald feierte die Bevölkerung Jahr für Jahr das Rosalienfest. Hatten die Römer noch der Göttin Artemis Rosen geopfert, so brachten nun die Christen Rosen, Zeichen seiner guten Taten, ans Grab des heiligen Nikolaus und begingen dort ein festliches Mahl. Was lässt sich nun über die Person und die Botschaft des heiligen Nikolaus sagen, aber dann auch über seine Verehrung? Zunächst ein kurzes Wort zur Geschichte und zum Brauchtum. Die frühe Kirche des Ostens verehrt den Bischof aus Myra als ersten Heiligen, der kein Märtyrer gewesen ist, sodass er im Osten darstellt, was der heilige Martin für die Westkirche bedeutet. Der heilige Nikolaus ist das lebendige Abbild Christi, nicht weil er wie viele vor ihm das Martyrium erlitten hat, sondern weil sein ganzes Leben Zeugnis für Christus ist. Selbst Zauberer und Dämonen können alle möglichen Wunder nachmachen, weshalb für die frühe Kirche nur eins ganz eindeutig und ohne jeden Betrug ist, nämlich ein ganzes Leben lang gut zu sein und im Alltag den Glauben und in Liebe zu leben. So wurde der Bischof von Myra zu einem zeitlosen und typologisierten Heiligen. Wie er zu seiner Zeit und an seinem Platz die Geschichte seiner Landsleute mitgestaltet hat, so findet er sich als Sinnbild des stets gegenwärtigen und lebendigen Christus zu allen Zeiten und an allen Orten in vielerlei Gestalt wieder. In diesem Sinn ist Nikolaus nie gestorben, bis in unsere Tage. Er tritt auf als Martin, der mit dem frierenden Bettler den Mantel teilte, als Franziskus, der als Armer unter den Armen lebte, als Dominikus, der die Unwissenden belehrte und den Irrglauben bekämpfte, als Elisabeth, die die Armen speiste und die Aussätzigen pflegte, als Hedwig, die Hilfsbereitschaft mit edler Selbstzucht verband, als Maximilian Kolbe, der im KZ sein Leben für einen Mitgefangenen hingab, als Martin Luther King, der für die Rechte seiner farbigen Landsleute kämpfte und starb, und als Mutter Teresa, die in den Elendsquartieren von Kalkutta den Ausgestoßenen ein menschliches Sterben ermöglichte. In all diesen lebt eigentlich der heilige Nikolaus neu und wieder auf, als Sinnbild des gegenwärtigen und lebendigen Christus. Nikolaus ist neben Maria vor allen anderen Heiligen ausgezeichnet. Die frühe Kirche stellt ihn gleichberechtigt neben die großen Theologen Johannes Chrysostomus, Gregor Basilius und Gregor von Nyssa. Nikolaus bekommt die Attribute zugeteilt, die den Aposteln und der Gottesmutter vorbehalten waren. Mehr als alle anderen Heiligen wird er dadurch gewürdigt, dass er in der Liturgie den Donnerstag als seinen Gedächtnistag erhält, also den Tag, der ursprünglich dem Gedächtnis der Apostel gewidmet war. Schließlich gibt ihm die lateinische Kirche gerade im Gegensatz zur griechischen zwei Festtage, nämlich den 6. Dezember und den 9. Mai. Vermutlich kaum bekannt, dass auch der 9. Mai ein Nikolaustag ist. Eine kleine Legende will diese beiden Daten gleichsam rechtfertigen. Denn als der heilige Nikolaus und der heilige Johannes Cassian, welcher als der große Mönchsvater des frühen lateinischen Mönchtums angesehen wird, vom Himmel herab einen Bauer mit seinem Pflug mühselig das Feld beackern sehen, meint der heilige Nikolaus zu Cassian, man müsse diesem helfen. Doch Cassian macht dem Nikolaus Vorhaltungen, denn man dürfe das weiße himmlische Kleid nicht mit Dreck besudeln. Nikolaus jedoch kommt dem Bauer zu Hilfe und ist am Ende der Arbeit von oben bis unten nur dreckig. Als nun der Herrgott nach vollbrachter Tat die beiden vor sich stehen sieht, nämlich Cassian mit seinem unbefleckten Himmelsgewand und Nikolaus von oben bis unten vom Dreck der Erdkruste beschmutzt, da lobt er diesen aufgrund seines Erbarmens und seiner Hilfe für den armen Bauern. Cassian jedoch wird gerügt, da er aus Angst um sein Gewand es an der nötigen Bruderhilfe fehlen ließ. Nun fügt der Herrgott hinzu, er wolle unbedingt, dass nicht vergessen werde, wie groß die Nächstenliebe des Nikolaus ist. Und deshalb bekomme er zwei Festtage zugesprochen, nämlich den 6. Dezember und den 9. Mai. Cassian hingegen erhalte als seinen Festtag den 29. Februar. Sie sehen, verehrte Hörerinnen und Hörer, es ist eine Legende, aber dahinter steht schon eine ganz andere Wahrheit, ja, letztlich sogar eine Theologie. In dieser Legende klingt die Erzählung vom Sturm an, in den Schiffsleute geraten waren. Sie riefen Nikolaus an, wenn es wahr ist, was wir von dir gehört haben, dann hilf uns. Als er nun ihnen erschien, half er ihnen mit den Segeln und Stricken. Und wie er ihnen so geholfen hatte, legte sich der Sturm. Doch erst zu Hause erkannten die Schiffsleute, dass es Nikolaus war, der ihnen geholfen hatte. Doch dieser erwiderte ihnen nun, nicht ich habe euch geholfen, wohl aber euer Glaube und Gottes Barmherzigkeit. Auch hier wieder ein tieferer Sinn in der Legende, letztlich mit vielen Anspielungen auf die Heilige Schrift. Von besonderer Bedeutung ist die Vita per Michaelem, die zwischen 750 und 850 entstanden ist und als die bekannteste und kanonische Lebensbeschreibung des heiligen Nikolaus gilt. In ihr spielt die Zahl 3 eine große Rolle. Gilt doch Nikolaus als ein besonderer Verehrer der allerheiligsten Dreifaltigkeit. In dieser und anderen Legenden zeigt sich ein tieferer Sinn, der dem der Ikone gleicht. Hierzu heißt es bei Iwan Kologrivov, ich zitiere, der Erzähler oder der Künstler soll nicht zum Ausdruck bringen, wie er persönlich den betreffenden Heiligen sieht. Fast alle hagiographischen Berichte, also die Legenden, sind arm an historischen, soziologischen und politischen Einzelheiten. Das Gesetz der Hagiographie verlangt, dass dem kollektiven Gedächtnis der Kirche das verherrlichte, überirdische Bild des Heiligen vermittelt werde und nicht so sehr die Erinnerung an sein irdisches Dasein. Seine Existenz auf der Erde war ja nur vorübergehend, sie war dazu bestimmt einzutauchen in die Klarheit der ewigen Glorie. Was vom irdischen Leben eines Heiligen bleibt, was allein von Bedeutung ist, sind die Spuren seines geistigen und geistlichen Weges, den er durchlief, um zur Heiligkeit aufzusteigen. Das ist alles, was von seiner irdischen Menschlichkeit weiterleben wird in den Lichtströmen der Verklärung. Ende des Zitats. Was also hier Kologrivov niederschreibt, ist, das Entscheidende am Heiligen ist nicht so sehr sozusagen seine Historie und das und wie er gelebt hat, sondern die Legende will sein Leben geistlich durchdringen und zur Sprache bringen. Wie wir von einem Heiligenschein sprechen, so wird vom heiligen Nikolaus berichtet, dass ein wohlduftendes Öl aus seinem Grab hervortritt, ein Myron, denn auch sein Leib war erfüllt vom Feuer des Heiligen Geistes. Erfüllt war er vom Wohlgeruch der Heiligkeit, 2 Korinther 2,15. Auf diese Weise wird der heilige Nikolaus schließlich ein sichtbares Abbild der herzlichen Güte des Erlösers Christus zu uns, sodass er eine adventliche Vorausgestalt für das Kommen des menschenfreundlichen Erlösers an Weihnachten ist. Nikolaus erhielt auch den Beinamen der Wundertäter oder Taumaturg. Obgleich von den Heiligen zahlreiche Wunder berichtet werden, trugen nur wenige diesen Titel. Bis zu 60 Wunder werden dem heiligen Nikolaus zugeschrieben und damit ist er mehr oder weniger für alle Nöte der Menschen zuständig. Er erscheint in der Tat wie ein zweiter Soter, wie ein zweiter Retter über alle Maßen. Doch diese Wunder wollen wiederum nicht historische Fakten erzählen, sondern seine Größe und Großherzigkeit beschreiben, die ein Abbild der Menschenfreundlichkeit Christi sind. Sie dürfen also nicht bloß von außen erklärt werden, ansonsten werden sie zu Mirakeln und der Heilige wird zu einer Kuriosität als Weihnachtsmann. Wo das Wort nicht mehr in der Lage ist, eine mit dem Herzen geschaute tiefere Schicht der Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, greift es eben zum Wunder und zur Legende. Denn der heilige Nikolaus ist ein getreues Abbild Christi, das zu Herzen geht. Wer das Leben und das Wirken des Bischofs von Myra meditiert, stößt unweigerlich auf Christus und wird gedrängt, mit Nikolaus die Christusnachfolge zu bestehen. So zeigt sich im heiligen Nikolaus zudem der Urtypus eines Bischofs, sein wahres Vorbild, gerade auch in seinem sozialen Dienst. Ein zweiter Punkt, den wir betrachten wollen, habe ich umschrieben mit dem Titel »Im Zeugnis des Bildes«. Die besondere Bedeutung des heiligen Nikolaus erkennen wir ebenfalls auf seiner Festtagsikone. Der thronende Nikolaus ist bewusst dem Pantokrator Christus nachgebildet. Segnend erhebt er die rechte, deren Finger die griechischen Buchstaben IS und CHS bilden, also die Abkürzung für Jesus Christus. Auf dem Knie hält er das aufgeschlagene Evangelienbuch mit dem ersten Satz aus der lukanischen Bergpredigt, deren Anfang als Evangelium zum Nikolausfest in der orthodoxen Kirche vorgetragen wird. Ist es ja das Programm seines Lebens. Als Stellvertreter Christi erscheint dieser Bischof vor uns, der als Lehrer verkündet, was er selbst gelebt und verwirklicht hat. In hoheitsvoller Haltung, bekleidet mit den bischöflichen Gewändern, sehen wir ihn auf den Ikonen als einen königlichen Lehrer. Seit frühester Zeit zeigen fast alle Nikolaus-Ikonen Jesus und Maria neben dem Haupt des Bischofs. Denn Christus selbst, so wird ja berichtet, wie wir gesehen haben, hat ihm das Evangelienbuch überreicht und Maria das bischöfliche Omophorion. Der kirchlichen Weihe entspricht also eine himmlische, und hinter der Sendung auf Erden steht der himmlische Christus. In den Tagen des Advents begegnen wir diesem heiligen Nikolaus auf unseren Straßen, in mehr oder weniger korrekter Bischofskleidung und gewiss nie ohne den langen weißen Bart, mit dem er schon im 8. Jahrhundert dargestellt wird. Mehr oder weniger bischöflich ist, was diese Nikolausgestalten sagen und tun. Sie spielen eher den Kinderschreck, als dass sie die Liebe des Heiligen vergegenwärtigen. Nikolaus scheint nicht mehr auf der Seite der Kinder zu stehen. Er wird vielmehr, wie wir gleich auch noch sehen werden, immer mehr zu dem, der Gericht hält über die Kleinen und religiöses Wissen abfragt, wie bei der einer Taufkatechese. Nikolaus gilt nun nicht mehr als gütiger Kinderbischof, sondern als Weihnachtsmann. Ein ganz anderes Bild vom heiligen Nikolaus entfaltet die frühe Kirche. Es steht von Anfang an in innigem Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest. Denn die angemessene Deutung des Nikolaus kann nur vom eingeborenen Gottessohn her erfolgen. Der heilige Nikolaus ist das lebendige Abbild Christi, wie wir sahen, nicht weil er wie viele vor ihm das Martyrium erlitten hat, sondern eben weil sein ganzes Leben Zeugnis für Christus ist. Und so möchte ich in einem weiteren Punkt, in einem dritten, mit Ihnen bedenken, wie es eigentlich zu diesem kuriosen Nikolausbild gekommen ist, wie wir es heute haben. Vielleicht als Kinderschreck, der zu Gericht hält oder anderes mehr. Oder eben als Väterchen Frost, wie wir ihn teilweise auch noch heute finden. Wie kam es zu einer solchen Entwicklung? Der Ursprung all dessen liegt in der Liturgie. Und deshalb der dritte Punkt, die Verehrung des heiligen Nikolaus in der Liturgie. Was derzeit nämlich im Brauchtum wie Folklore aussehen mag, hat früher einen tiefen Sinn gehabt. Und zwar als liturgisches Spiel. Theodor Schnitzler weist in einer Studie zur Stundenliturgie auf den Brauch des Nikolausabends und seinen liturgischen Hintergrund hin. Wir alle wissen darum, dass der 6. Dezember ein Hochfeiertag in Schulen und Kindergärten ist, da der heilige Nikolaus der Patron der Schüler ist. Aber hinter diesem Brauchtum steht eine längere Geschichte der Verehrung des heiligen Bischofs aus Myra. Nach Aussage einer Legende soll der Heilige drei ermordete Schüler in einem entlegenen Wirtshaus im Pökelfass entdeckt und darauf zum Leben erweckt haben. Eine andere Legende berichtet, dass ein reicher Mann von Nikolaus einen Sohn erbeten habe, den er Adeodatus nannte, und zum Dank ließ er eine Nikolauskirche bauen, in der am 6. Dezember Jahr für Jahr sein Fest gefeiert werden sollte. Doch der Knabe wurde von Türken gefangen genommen. Als er am 6. Dezember des Festes daheim gedachte, wurde er in einem Sturmwind nach Hause getragen, wo seine Familie das Fest des Heiligen feierte. Auch hier wieder in dieser Legende eine Anspielung auf die Heilige Schrift, nämlich Abraham, das Opfer seines Sohnes. Als es nun Anfang des 12. Jahrhunderts zu einem raschen Anwachsen der Schulen kam, besonders an den Domen und Stiften, erwählten sich die Scholares, wie man sie nannte, den heiligen Nikolaus als ihren Patron, ohne dass es hierfür bisher eine Tradition gab. Nun entstanden weitere Legenden, die dann beispielsweise in den Fenstern von Chartres und anderswo dargestellt wurden. Das sollte es nicht lange dauern, da wandelte sich der Schülerpatron zu einem Kinderpatron. Der Grund hierfür ist vielleicht darin zu suchen, dass man ebenfalls im 12. Jahrhundert an Bekennerfesten die Lesung vom Gleichnis der Talente nach Matthäus 25 nahm, wo es heißt, dass der Herr bei seiner Rückkehr von seinen Knechten Rechenschaft ablegen ließ. Nun erhielt der heilige Nikolaus die Aufgabe, ebenso eine solche Rechenschaft einzufordern. Zudem gab es am 28. Dezember, dem Festtag der unschuldigen Kinder, den Brauch, ein Kind die Stelle des Bischofs oder Abtes einnehmen zu lassen. Schließlich beging man in mittelalterlichen Dom- und Klosterschulen auch den Festtag des heiligen Nikolaus mit der ersten Vesper am Vorabend des 5. Dezember auf ähnliche Weise. Wie ist es dazu gekommen? Nun, dass der heilige Nikolaus eine solche Bedeutung bekam, erklärt sich aus seiner besonderen Verehrung, die ihm seit der Ottonenzeit zuteil wurde. Sie gelangte in den Westen, nachdem im Jahr 973 die Nichte des Kaisers von Byzanz, nämlich Theophanu, als Braut für Kaiser II. Vom Kölner Erzbischof Gero heimgeholt wurde. Neben der Stiftung einer Nikolauskirche im Brauweiler bei Köln findet sich in der Abtei Aachen-Burtscheid der erste Nikolausaltar, wobei die älteste Nikolauskirche in Billerbeck schon aus der Zeit vor 800 stammen soll. So wurde der heilige Nikolaus zum Hausheiligen der Ottonen, welche 5 Patrozinien stifteten. Unter Anno dem II. Gab es in Köln 5 Kirchen unter dem Patronat des Nikolaus, sodass die Stadt zu einem Zentrum der Nikolausverehrung wurde. Heute stehen 400 der 12.000 Pfarrkirchen in Deutschland unter dem Patronat des heiligen Nikolaus. Unter dem Vordringen der Sarazenen an der Westküste Kleinasiens wurden die Reliquien des Heiligen 1085 in der Krypta der Kathedrale von Bari beigesetzt. 1996 schenkte man der neu errichteten Erlöserkirche in Moskau einige Reliquienteile des Heiligen, wozu eine größere russisch-orthodoxe Delegation erstmals in Bari an den Nikolausfeiern in der Basilika teilnahm. Forderungen aus der Türkei, alle Reliquien des heiligen Nikolaus in die Heimat zurückzubringen, lehnte die katholische Kirche Italiens ab. Und so kommen wir wieder zurück, wo wir den Faden unterbrochen haben, nämlich wie es dazu kam, dass der Festtag des heiligen Nikolaus ähnlich begangen wurde wie am 28. Dezember, nämlich mit einem Kinderfest. Nämlich mit der Beisetzung der Reliquien in Bari verbreiteten sich die griechischen Legenden um St. Nikolaus sehr rasch. Und diese führten dazu, dass die Schüler zum Festtag des heiligen Nikolaus den Jüngsten unter ihnen als ihren Bischof bzw. Abt auswählten und ihm passende Paramente anlegten. Sobald es in der Vesper beim Vers des Magnificat heißt, und er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen, zogen die Schüler mit ihrem Kinderbischof ein, die Vorsteher mussten ihren Thron oder das Chorgestühl verlassen, um dem Kinderbischof Platz zu machen. Und Theodor Schnitzler schreibt nun, ich zitiere, nun zelebrierte der Kinderbischof die Vesper mit allen Zeremonien, mit der feierlichen Inzensation des Altares zu Ende. Von jetzt ab hatte er alle Rechte des Vorstehers zu erfüllen. Dazu gehörte besonders das klösterliche, stiftische Schuldkapitel. Da wurden die alten Herren vor dem Thron des Jungbischofs gerufen, um sich ihrer Schuld anzuklagen. Der Lateinlehrer, der zu viele Aufgaben verlangte. Der Koch, der zu viel Wasser in die Suppe tat. Der Präfekt, der die Rute zu oft gebrauchte. Der Kinderbischof rügte, ermahnte, strafte, gab aber auch Belohnung und Anerkennung in Form von Süßigkeiten. Das Ganze war ein Spiel des Zukünftigen. Einmal würde ja der Tag kommen, da die jetzt Kleinen emporgestiegen sein würden und selbst ihren einzigen Lehrern und Vorgesetzten Lob und Tadel zuerkennen sollten. Mancherorts würde und wird dieses liturgische Spiel des Rollentausches am Tag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember gespielt. Ein Spiel voller jubelnder Fröhlichkeit, aber auch voll nachdenklichen Ernstes. Die Nikolausfeier wurde zum Zukunftsspiel. Soweit Theodor Schnitzler. Sie sehen, all das, was wir heute begehen, ist sozusagen noch einmal umgedreht gegenüber dem, wie es ursprünglich war. Nämlich dieser Kinderbischof, vor denen die anderen zitiert wurden, nämlich die Älteren, und sie mussten sich selber anklagen. Und wer gut war, der bekam eine Belohnung. Es wurde nicht über die Kinder zurechtgesetzt, sondern umgekehrt über die Älteren. So erleben wir ein liturgisches Spiel am Nikolausabend als Vorausschau des Künftigen. Denn dann werden die Ersten in der Tat die Letzten und die Letzten die Ersten sein. Es handelt sich hierbei um eine Zeremonie, die sich in ihrer Aussage wesentlich unterscheidet von manchem Nikolauszauber der heutigen Zeit. Zumal der Sinn des liturgischen Spiels umgedreht ist. Denn Nikolaus hält heutzutage Gericht über die Kleinen, begleitet von Schreckgestalten wie Knecht Ruprecht oder Krampus. Martin Luther bewirkte um 1535 die Umwandlung eines solchen Nikolausbrauchtums in eine Weihnachtsbescherung. Denn der heilige Christ bringe die wahren Geschenke. Und so war es ja dann auch, dass die Katholiken eigentlich Heiligabend eher noch einen Fasttag halten. Aber in der evangelischen war es der Christabend. Im 19. Jahrhundert wandelt sich die Gestalt des heiligen Nikolaus zum Väterchen Frost, ohne Bischofskleidung, wohl aber mit einem pelzbesetzten Mantel und einer Mütze. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, ein reiches Brauchtum, über viele Jahrhunderte entfaltet und mit einem tiefen liturgischen Hintergrund.
Der heilige Nikolaus von Myra, um ihn geht es in dieser Spiritualitätssendung heute an seinem Gedenktag hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit Professor Dr. Michael Schneider. Es geht nun weiter im Vortrag.
Gehen wir zu einem nächsten Punkt unserer Überlegung, dass wir nämlich fragen, ja, wenn der heilige Nikolaus Typos von Heiligkeit ist, wie haben wir unser eigenes Leben so zu gestalten, dass es etwas dem heiligen Nikolaus gleicht. Und so möchte ich in diesem nächsten Punkt mit Ihnen fragen, was sagt uns nun der heilige Nikolaus für den Advent? Und inwieweit kann er für uns eine adventliche Gestalt, vielleicht sogar ein Programm geistlichen Lebens werden? So habe ich diesen vierten Punkt umschrieben mit den Worten »Ein Weg der Heiligkeit«. Wenn nämlich Heiligkeit sich nicht anders bestimmt als wie beim heiligen Nikolaus, dann gibt es nur ein Problem im Leben. Wie werde auch ich ein Nikolaus? Die Antwort geben die Heiligen. Denn wie der heilige Nikolaus bezeugen sie durch ihr Leben, was auf den Weg zur Heiligkeit führt. Erstens, werde ein Original. Eine erste Antwort gibt Papst Johannes der 23. Er wurde nämlich gefragt, wie wird man, wie der Bischof von Myra, ein Heiliger? Ganz einfach gab er zur Antwort, ich überlege mir jedes Mal, was jetzt mein Vorgänger täte, das war vermutlich Pius der 12., und dann tue ich das Gegenteil. Dies lernte Papst Johannes der 23. vom heiligen Philipp Neri. Während dieser das römische Oratorium gründete, hat er sich immer wieder gefragt, was jetzt der heilige Ignatius von Loyola täte. Und dann tat er sozusagen das Gegenteil. Der Baske war ihm viel zu streng. Bekannte er wohl von ihm, er hat mich das innerliche Gebet, das mystische Gebet gelehrt, so war er doch mit seiner Praxis nicht in allem einverstanden. Aber nicht nur er. Auch der Sekretär des heiligen Ignatius, Pater Polanco, weiß nur stöhnend zu berichten, in 9 Jahren habe er von ihm kaum ein gutes Wort gehört. Philipp Neri dagegen herzt und küsst jeden, der ihm in die Arme kommt. Und schon bald spricht es sich in Rom rum, den heiligen Philipp Neri zu berühren, sei gut gegen Rheumatismus. Über die für seinen Weg zur Heiligkeit so entscheidende Lektion, die Papst Johannes der 23. bei Philipp Neri lernte, der hat ihn ja gut studiert, besonders auch sein Schüler Baronius, schrieb er am 16. Januar 1903 in sein Tagebuch. Ich bin nicht der heilige Aloysius und muss nicht genau so mich heiligen, wie er es getan hat, sondern wie es mein anderes Wesen, mein Charakter, meine verschiedenen Lebensbedingungen verlangen. Wenn der heilige Aloysius das wäre, was ich bin, würde er auf eine andere Weise heilig werden, als er es wurde. Verehrte Hörerinnen, Sie sehen, nur wer nicht als Abklatsch oder Kopie eines Heiligen, sondern aus erster Hand lebt, der findet zur Wahrheit. Denn nur das Original überzeugt. So können wir sagen, ein erstes gilt. Ein Nikolaus werden heißt nicht ihn kopieren, sondern Original werden. Der werden, der ich bin, vor Gott mit meinen Talenten. Ein zweites, bleibe bei der Wahrheit deines Lebens. Wie finde ich zum Originalton meines Lebens? Welchen Weg muss ich einschlagen, um den mir eigenen Weg zu betreten? Der heilige Nikolaus gibt die entscheidende Antwort, denn in seiner Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit konnte er eins nicht ausstehen, nämlich wenn Menschen die Wahrheit ihres Lebens einfach leugnen. Bis zu den Königen und Statthaltern seines Landes machte sich Nikolaus auf, wenn es darum ging, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. Der Wahrheit des eigenen Lebens ausweichen, davon gibt Augustinus ein beredtes Zeugnis, wenn er sagt, du, o Gott, hattest mir allenthalben gezeigt, dass das wahr ist, was du sagst, und ich war von deiner Wahrheit überwältigt. Aber ich wusste dir durchaus nicht zu erwidern als müde, schlaftrunkene Worte, ich eile, sicher, ich eile, wachte nur noch ein wenig. Aber mit dem ich eile hat es noch gute Weile, und das wachte noch ein wenig blieb beim Zuwachten. Einmal erinnerte sich Augustinus sogar, und vermutlich hat er, als er es schrieb, ein wenig dabei geschmunzelt, wie er als junger Mann gebetet hat, Herr, verleih mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, doch übereile es nicht. Ich hatte Angst, du könntest mich zu schnell erhören. Somit gilt in der Tat die zweite Regel auf dem Weg zur Heiligkeit, wie sie uns die Heiligen gleich dem Bischof von Myra vorgelebt haben. Nur wer sich der Wahrheit seines Lebens stellt, findet zu sich. Und ein drittes. Wirke die Wahrheit deines Lebens im Verborgenen. Auch dieses dritte Gesetz zeigt der heilige Nikolaus. Der Mensch dringt nur dann zur Wahrheit seines Lebens vor, wenn er sie für sich verborgen hält. Die Legenden erzählen, dass Nikolaus meist unerkannt und bei Nacht geholfen habe. Darin leuchtet das Wort des Herrn auf, wenn du Almosen gibst, dann soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibe. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6,3. Hierhin gehört auch, was wir am Nikolaustag bei uns lieben Menschen tun. Wir legen in der Nacht, also im Verborgenen, etwas vor ihre Tür, um sie so in der Freude zu beschenken. Was wir so einmal im Jahr tun, ist uns täglich aufgetragen. Nur der wird in der Wahrheit leben, der sie im Verborgenen wirkt. Immer wieder wird vom heiligen Nikolaus berichtet, dass er ein gutes Herz hatte. Deshalb lässt er heute noch bei der Bescherung Gaben zurück, wie zum Erweis seiner Existenz. Während ein Tor fragt, ob das alles wirklich und wahr ist, halten Kinder es für wahr, nämlich wegen der Geschenke. Ein viertes. Wirke die Wahrheit deines Lebens im Irdischen. Es ist die Frage, wie soll ich die Wahrheit meines Lebens im Verborgenen wirken? Wir würden sagen, tu es im Irdischen. Auch auf diese Frage bleibt die Antwort eindeutig, denn der heilige Nikolauskult steht von Anfang an in innigem Zusammenhang mit dem Weihnachtsfest. Eine angemessene Deutung des heiligen Nikolaus und seines geistlichen Weges kann nur vom Menschgewordenen her erfolgen. Wer die Wahrheit tut, muss selbst ganz Mensch werden und alles Erdhafte seines Lebens in die Beziehung zu Gott hineinnehmen. Was damit gemeint ist, hat Konrad Weiß in seinem Gedichtzyklus Wettlauf des Knechtes mit Gott, mit der Erde und dem Menschen verdeutlicht, wenn er in diesem Wettlauf Gott zum Menschen sprechen lässt: Irdisch habe ich dich gewollt. Gott hält den Menschen an, wenn dieser zu sehr damit beschäftigt ist, himmlisch sein zu wollen. Und das Bild ist, dass sozusagen der Mensch mit Gott einen Wettlauf macht, und vermutlich war er bei Jesuiten zu Exerzitien, auf jeden Fall läuft er schließlich schneller als der Herrgott. Und der Herrgott packt ihn noch gerade am Schlewittchen und brüllt ihn an: Irdisch habe ich dich gewollt. So haben wir die Wahrheit unseres Lebens im Irdischen zu wirken. Was das heißt, zeigt keiner so gut wie die heilige Teresa. Als einer nachts mit Leib und Seele von großer Inbrunst zu Gott bewegt wurde, riet Teresa von Avila ihm einfach: Bei Gott ist nur eines wichtig, dass man nämlich genug Schlaf hat, wenigstens 6 Stunden. Hab keine Angst vor dem Schlafen. Schlafen ist nicht gefährlich und schadet niemals der Frömmigkeit. Was dann im 16. Jahrhundert selten vorkam, dass auch Bischöfe keine Angst vor einem geistlichen Leben hatten, fand Teresa als Rarität im Erzbischof Don Tartonio da Braganza. Doch er tat des Guten zu viel, worauf Teresa ihm sagte: Geht spazieren, entspannt euch. Die Zeit, die ihr dafür verwendet, geht dem Gebet nicht verloren. Ihre größten Schwierigkeiten hatte sie mit denen, die sich in ihrem Leben nichts Gutes gönnen wollten und die so asketisch unterlaufen waren, dass sie sich in die Gefilde des Herrgotts einmischten. Als man sich erzählte, die Jesuiten bräuchten keine Hosenträger, weil sie dies mit dem Willen machten, war auch der Karmelit Pater Geronimo Gracian wild entschlossen, es an Gleichem nicht fehlen zu lassen. Doch Teresa wehrt ab. Ich musste lachen, als ich hörte, dass sie schon wieder für den Herrgott leiden wollen. Um Gottes Willen lassen sie das. Ihre Umgebung müsste ja mit ihnen leiden. Zu dünn wurde Teresa, zuweilen die Luft in der Begegnung mit Johannes vom Kreuz, dem Vater meiner Seele, wie sie ihn nannte. Und als dieser sich einmal kritisch zu einer ihrer Vorstellungen äußerte, rief sie aus: Gott bewahre mich vor Leuten, die so durchgeistigt sind, dass sie alles in eine vollkommene Kontemplation umwandeln. Mag kommen, was will. Der Bischof Nikolaus wird in der Teresa darin sichtbar, dass beide uns lehren, nicht himmlisch, sondern wirklich irdisch den Weg mit Gott zu gehen. Fünftens, wirke die Wahrheit in der Haltung der Parisier, also des Freimuts. Wer ganz irdisch geworden ist und zur Wahrheit seines Lebens gefunden hat, dem sagt uns der heilige Nikolaus noch ein letztes. Er fordert auf, in allem aus der Haltung des Freimuts zu leben. Diese bestimmt das Leben des heiligen Nikolaus, wenn er den Artemis-Tempel zerstört, dem König die Leviten liest und die Unterdrückten unterstützt. Keine Heiligkeit ohne die Tugend der Kühnheit und der Freiheit. In all den Grundhaltungen der Heiligkeit wird so die Menschenfreundlichkeit Gottes sichtbar. Im Vorspruch der erwähnten Vita per Michaelem wird Nikolaus als der Morgenstern bezeichnet, der von der aufgehenden Sonne sein Licht empfängt. Diese alte Beschreibung des heiligen Nikolaus gehört zu den ältesten Bildern für das, was Advent bedeutet. Nur vom Licht des menschgewordenen Gottes her können wir immer die Herzen der Menschen Freundlichkeit und unserer eigenen Menschlichkeit anzünden. Das sollte die tiefste Botschaft aller Nikolausgestalten sein, nämlich mit Leib und Seele am Licht Christi das Licht einer neuen Menschlichkeit anzuzünden. So dann die kleinen geistlichen Regeln aus dem Leben des heiligen Nikolaus: Werde ein Original, bleibe bei der Wahrheit deines Lebens, wirke die Wahrheit deines Lebens im Verborgenen, wirke die Wahrheit deines Lebens im Irdischen und wirke die Wahrheit in der Haltung der Pharisäer. Verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Schluss möchte ich noch ein letztes Kapitel ansprechen, nämlich das Zeugnis des Hymnos. Denn wir haben auch den heiligen Nikolaus im Zeugnis der Musik, zumindest des Liedes. Und so gibt es wenigstens in der östlichen Kirche auch ein Akathistos zum heiligen Nikolaus. Sie alle kennen vermutlich den ältesten Marienhymnus, nämlich dem Hymnos Akathistos, nämlich ein Hymnus, den man im Stehen zu singen hat, auf die Gottesgebärerin, weil er wie ein Glaubensbekenntnis ist. Nicht anders ist es auch in dem Hymnos zum heiligen Nikolaus. Wie sieht nun dieses Zeugnis des Hymnos aus? Der ostkirchliche Hymnos Akathistos, den die kirchliche Tradition dem heiligen Romanos, dem Meloden aus dem 6. Jahrhundert zuschreibt, ist das älteste Marienlob auf die heilige Gottesgebärin, der uns in dieser Form bis heute erhalten geblieben ist. Seine liturgische Aussage gehört zum Spezifikum der byzantinischen Liturgie. Hymnos, das bedeutet mehr als ein feierlicher Gesang. In ihm kommt die ganze christliche Existenz zum Ausdruck, wie es der Apostel in Epheser 5, 19 bis 20 sagt. Sprecht einander im Psalmen, Hymnen und geisterfüllten Liedern zu, singt und preist dem Herrn in euren Herzen. Sagt Gott und dem Vater allezeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Heinrich Schlier schreibt hierzu: Die Eulogie, der Lobpreis, ist Antwort auf die Offenbarung des Mysteriums, in der Gottes rettende Taten präsent werden und erscheinen. Das Mysterium erweckt selbst als die Epiphanie Gottes seinen Lobpreis. So könnte man sagen, so wie es geschriebene Ikonen gibt, gibt es auch klingende Ikonen. Und diese klingenden Ikonen, das sind diese Hymnen. Zumindest auch der Hymnus Akathistos. Es ist also nicht nur ein Lied, das wir singen, sondern indem wir es singen, wird Gegenwart, was wir besingen. Ähnlich wie eine Ikone, auf der wir sehen, die Gegenwärtigkeit des Dargestellten. Der Benediktiner Emanuel Jungklausen definiert die byzantinische Hymnodie als jene Form des Gesangs, die mit allen Elementen des Dichterischen als kündende Preisung und erweckende Predigt im Kult dem Mitfeiernden die lebendige Erfahrung des Mysteriums ermöglichen will. So ist der Hymnus wirklich eine feierliche Aussprache des Textes, aber zur Erfahrung des Mysteriums. Die dichterische Form wird durch die Musik nicht mehr beiseite geschoben, sondern verdeutlicht, ergänzt und vervollkommnet. Nach dem Hymnenverbot auf der Synode von Laodicea in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts entwickelte sich eine neue kirchliche Dichtung, nicht nach klassischer Metrik, sondern in akzentuierender Rhythmik von kurzen Strophen, die Troparien genannt werden, welche wie ein Antwortgesang in die Psalmenlesungen eingefügt werden. Daneben gibt es das Kondakion, das eine Verbindung von Hymnus und Predigt, also eine versifizierte Predigt darstellt. Es handelt sich um gedichtete Predigten mit Anlehnung aus der Heiligen Schrift, den Apokryphen und Texten der Kirchenväter. Aufgrund ihrer belehrenden Wirkung sind die Kondakien eine Art Predigt. Sie enden mit einem Halleluja und sind deshalb an Christus gerichtet. Auch wenn das Kondakion mit der Zeit eher verdrängt wurde, ist die höchste Form der byzantinischen Mariendichtung, nämlich der Hymnos Akathistos, der Dichtung des Kondakions zuzuordnen. Dieser Hymnus Akathistos hat nun in manchen Gegenden der Orthodoxie Nachfolger gefunden, besonders in Russland. Wo zahlreiche andere Akaphiste zu Ehren Christi, der Mutter Gottes und verschiedener Heiliger gedichtet wurden. Wozu eben auch nun der gehört, den ich Ihnen kurz vortragen möchte zu Ehren des heiligen Nikolaus. So möchte ich Ihnen einige Verse am Schluss unserer Sendung vortragen, als Anbetung und Verkündigung, als Lobpreis und Bekenntnis, als Betrachtung und Fürbitte. Und es ist nicht nur ein Lied, das wir singen, wie ich eben sagte, sondern indem wir ihn loben, ist er unter uns gegenwärtig. Und in der Gegenwärtigkeit dürfen wir uns an ihn wenden. So lässt dieser Hymnus zum heiligen Nikolaus etwas ahnen von der wahren Bedeutung dieses Heiligen, die auch im westlichen Brauchtum noch heutzutage erkennbar ist. Die Übersetzung stammt von Archimandrit Irenäus Totzke aus Niederaltaich. Und ich möchte einige Strophen aus diesem Hymnus zum heiligen Nikolaus Ihnen vortragen. Nehmen Sie es gleichsam als Gebet am Schluss unserer Ausführungen, was sehr wesentlich ist, nämlich der heilige Nikolaus. Zu ihm können wir uns nur nähern, indem wir ihn wirklich als gegenwärtig in unserem Leben erkennen und bekennen. So möchte ich beginnen mit dem ersten Kontaktion im achten Ton. Siegreicher Wundertäter, hoher Priester Nikolaus, vortrefflicher und treuer Diener Christi, der du der ganzen Welt das unschätzbare Gnadenmyron fließen und das unerschöpfliche Meer deiner Wunder sich ergießen lässt. Lass mich voller Liebe dich lobpreisen, wohlan, der freien Zugang du beim Herrn bist. Bewahre mich vor jeder Not, auf dass ich zu dir rufe, sei gegrüßt, o Nikolaus, du großer Wundertäter. Als Engel dem Leben nach und Mensch nach der Natur, so zeigt der Schöpfer dich der ganzen Schöpfung. Und da die fruchtbringende Schönheit deiner Seele, o allseliger Nikolaus, im Voraus eher erkannt, lehrte er alle, dir dieses zuzurufen. Sei gegrüßt, o du vom Mutterschoß angereinigter. Sei gegrüßt, o du von Anfang an Geweihter. Sei gegrüßt, der kaum geboren, deine Eltern in Staunen du versetzt. Sei gegrüßt, der kaum auf Erden große Kräfte in der Seele du gezeigt. Sei gegrüßt, du Sprössling aus dem Land der Verheißung. Sei gegrüßt, du Blume aus den Blumenbeeten Gottes. Sei gegrüßt, du Rebe tugendreich am Weinstock Christi. Sei gegrüßt, du wunderreicher Baum vom Paradiese Jesu. Sei gegrüßt, du Lilie paradiesischen Erblühens. Sei gegrüßt, du Myronduft vom Wohlgeruche Christi. Sei gegrüßt, denn du nimmst von uns alle Klage. Sei gegrüßt, denn du führst Freude uns herbei. Sei gegrüßt, o Nikolaus, du großer Wundertäter. Wenn die Ergießung deines Myrons wir betrachten, o Gottweiser, dann werden wir an Leib und Seele voller Licht, und wir erkennen dich, o Nikolaus, als wunderbaren, lebensübervollen Myronquell. Denn mit deinen Wundern tränkst du, wie mit gnadenhaft von Gott herabgesandten Wassern alle, die voll Glauben Gott entgegenrufen, Halleluja. Mit der dir von oben her verliehenen Kraft nahmst jede Träne du hinweg vom Antlitz jener, die das schwer zu leiden hatten. Gott erfüllter Vater Nikolaus. Denn für die Hungernden warst du ein Ernährer, du, für die auf hoher See Befindlichen ein wunderbarer Steuermann und allen Bresthaften ein Heiler und zeigst bis heute dich als stets bereiter Helfer allen, die da Gott entgegenrufen, Halleluja. Für wahr vom Himmel sollt, o Vater Nikolaus, nicht von der Erde dir ein Lied entgegenschallen. Wie also kann ein Mensch die großen Taten deiner Heiligkeit verkünden? doch uns besiegt die Liebe, und so lass uns zu dir rufen. Sei gegrüßt, du Vorbild aller Lämmer wie auch ihrer Hirten. Sei gegrüßt, du Läuterung unserer Sitten. Sei gegrüßt, du Schatzkammer der größten Tugenden. Sei gegrüßt, du reine, beispielhafte Wohnstatt unserer Heiligkeit. Sei gegrüßt, du alles hell erleuchtende und selber hochgeehrter Leuchter. Sei gegrüßt, du goldschimmerndes, makelloses Licht. Sei gegrüßt für würdig, du befundener Freund der Engel. Sei gegrüßt für gut befundener Lehrer, du der Menschen. Sei gegrüßt, du Richtschnur für den wahren, frommen Glauben. Sei gegrüßt, du Vorbild für die Sanftmut unseres Geistes. Sei gegrüßt, durch den wir befreit werden von der Leidenschaft der Sinne. Sei gegrüßt, durch den erfüllt werden wir von der Süßigkeit des Geistes. Sei gegrüßt, o Nikolaus, du großer Wundertäter. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so wünsche ich Ihnen von Herzen den Segen dieses Tages zum Fest des heiligen Nikolaus und dass Sie ein wenig nachsinnen über dieses sein Leben, wie es auch gegenwärtig wird im Brauchtum, in der Liturgie, im Bild und aber auch in den vielen Gestalten, die wir an diesem Tag tun. Und mögen diese Vollzüge auch für uns selbst zu einer Vertiefung im geistlichen Leben werden. So wünsche ich Ihnen noch einen guten Festtag.
Das war die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute über den heiligen Nikolaus von Myra mit Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt. Das Manuskript zur Sendung finden Sie zum Nachlesen im Internet. Den direkten Link dazu finden Sie im Infofeld zur Sendung unter www.horeb.org. Wenn Sie diese Sendung bestellen möchten, das ist möglich, bei Radio Horeb melden Sie sich beim CD-Dienst unter der 08328 921 120 oder Sie können auch selber, wenn Sie Internetzugang haben, auf unsere Homepage gehen unter www.horeb.org und unser Download- und Podcast-Angebot nutzen unter der Senderei Spiritualität. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ines Münch.